Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist schon wieder Mittwoch und zwar der 21. September 2022. Und Leute, heute ist richtig viel los. Ja, ich freue mich. Es ist was zu erzählen. Pass auf, wir fangen ganz vorne an. Nur noch 2 Tage, bis der Herbst offiziell anfängt. Gut, das klingt jetzt nicht wahnsinnig politisch, aber man muss auch mal mit so einem Thema einsteigen, das uns alle interessiert. Das ist wichtig, wenn man die Arme ganz weit aufmachen will, um alle mitzunehmen und abzuholen. Bah. Ich könnte schon kotzen, während ich den Satz sage. Naja, fest steht, der Herbst fängt offiziell an in 2 Tagen. Dann werden wir uns wieder Gedanken machen, wie wir eigentlich durch die kalte Jahreszeit kommen können. Denn nach dem kalten Herbst kommt der eisige Winter. Und das wird für die meisten mit Blick auf die gestiegenen Gaspreise ziemlich teuer. Damit verbunden gibt's heute einen Jahrestag zu feiern, der vielleicht in Zukunft zu einer Art Volkstrauertag werden könnte. Liebe Politiker, bitte jetzt schon mal all die Anträge schreiben, dass das zu einem Volkstrauertag, Feiertag werden könnte. Wobei, warte mal, Trauertag und Feiertag ist ja eigentlich Widerspruch in sich. Naja, in Deutschland egal, Hauptsache frei und trauern oder feiern, da kreuzt jeder an, worauf er gerade Lust hat. Heute vor 223 Jahren jedenfalls reichte ein französischer Ingenieur namens Philippe Le Bon das weltweit erste Patent für, Achtung, eine Gasheizung beim Patentamt ein. Ein riesiger Fehler, wie sich jetzt gut 200 Jahre später herausstellt. Warum hat er das damals eigentlich nicht geahnt? Der Vollidiot, oder? Hätte man doch damals schon wissen können. Nein, konnte man natürlich nicht. Monsieur Le Bon hätte ja eigentlich auch mal vorausschauend auf Solarenergie setzen können, sag ich da mal, als grüner Podcaster hier im linksgrün versifften öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hat er aber nicht. Und dafür kann nun Wladimir Putin für Panik im frierenden Europa sorgen. Und das alles ist die Schuld von Philippe Le Bon. Vor 223 Jahren versagt und heute müssen wir es ausbaden. Und es mehren sich immer mehr Zeichen dafür, dass wir auf Gas zum Heizen im kommenden Winter angewiesen sind. Ein Zeichen dafür, der Gasimporteur Uniper soll verstaatlicht werden. Ein zweites Zeichen, das Atomkraftwerk Isar 2 leckt. Das ist ein bisschen schwierig. Was? Es leckt? Da sagen viele, was? Lecken, me too, leck mich mal, du Vollidiot mit deinem Geschwätz. Nein, es geht wirklich darum, dass das Atomkraftwerk leckt. Und das bedeutet, es sollte eigentlich in einer Art Standby-Modus am Netz bleiben, um uns durch den Winter zu bringen, aber das ist halt schwer möglich, wenn es eben leckt, suppt, ausläuft oder was auch immer. Aber die wichtigste Frage ist doch, was sagt der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dazu?
Ich war verwundert, denn wie ja mehrfach erläutert, geht es bei der Einsatzreserve nicht darum, die Atomkraftwerke hoch und runter und hoch und runter zu fahren, sondern einmal zu entscheiden, ob man die Kraftwerke braucht oder nicht. Das kann im Dezember erfolgen, es kann auch im Januar oder Februar erfolgen. Und das ist offensichtlich an den Technikern von Preußen Elektra vorbeigegangen.
Gut, dass die Techniker der Betreiberfirma auch einfach nicht zuhören wollen, wenn Habeck redet, da muss man sagen, das kann man auch wirklich nicht verstehen. Damit aber noch nicht genug der Reaktionen bei den Grünen. Auch die Umweltministerin durfte sich äußern.
Bundesumweltministerin Lemke beklagt, dass sie erst jetzt von dem Leck erfahren hat und wundert sich, dass Bayerns Ministerpräsident Söder zusammen mit CDU-Chef Merz das Werk Anfang August besichtigt hat und es zu diesem Zeitpunkt keinerlei Informationen über das Leck gegeben hat.
Das hätte man auch glatt übersehen können. Das AKW Isar 2 befindet sich in Bayern. Und dass die Betreiberfirma da ausgerechnet Preußen Elektra heißt. Preußen Elektra. Kennt da Preußen Elektra? Kennt da? Ich meine, das ist schon wirklich ein sehr schräger Plot-Twist. Da schreiben sich die spitzfindigen Pointen der Stammtisch-Kabarettisten von selbst. Gut, dass ich da nicht dazugehöre. Sonst würde ich jetzt auch noch einen liefern. Aber ich habe mir, nachdem ich 5 aufgeschrieben habe, alle verboten. Alle verboten, um nicht zu den Stammtischkabarettisten zu gehören. Ist das nicht gut? Wollt ihr mich dafür mal loben? Danke. Ob Söder und Merz bei ihrem Besuch das Leck schon entdeckt haben, klingt ein bisschen, als wären sie auf der Titanic. Aber gut, Atomkraft ist ja sowas wie die Titanic der Energiewirtschaft. Auf jeden Fall, ob die beiden das Leck schon entdeckt haben, aber es der Regierung nicht weiter sagen wollten, man weiß es nicht so genau. Wie dem auch sei, immer wenn irgendwo in dieser Republik über Bayern gesprochen wird, steht irgendein CSU-Politiker vor dem Mikrofon und erklärt, was hier gerade passiert ist. Und weil Ministerpräsident Markus Söder entweder in einem Festzelt auf dem Oktoberfest versumpft ist, unter dem Motto, wir werden keine Drogen hier legalisieren oder irgendwie gutheißen, außer auf dem Oktoberfest, wenn es ein Bier gibt und einen Starkbieranstich und andere alkoholische Getränke, dann sind wir es für die Drogen, aber das sind ja keine Drogen, weil die trinkt man ja alle und deswegen ist es was anderes. Auf jeden Fall, Markus Söder wahrscheinlich in irgendeinem Festzelt auf dem Oktoberfest versumpft bei Wasser ohne Kohlensäure, denn er selber trinkt ja nichts, muss man an der Stelle auch dazu sagen. Oder er ist gerade mit Friedrich Merz irgendwo auf seinem nächsten Besuch in einem Atomkraftwerk. Das Ganze musste ja notgedrungen vorbereitet werden und deshalb hat der Bürgermeister von Essenbach, Dieter Neubauer, seinen süßen Senf zum Thema gegeben.
Ein Kernkraftwerk ist jetzt keine Küchenmaschine, die man außen einschalten kann und dann läuft sie. Und das war eigentlich vorher schon bekannt, dass diese Art von Betrieb entweder äußerst problematisch ist oder gar nicht funktionieren kann.
Ja, hätte doch irgendjemand mal den Neubauer Dieter nach seiner Expertise gefragt, dann stünde die Bundesregierung jetzt nicht vor einem derartigen energiepolitischen Scherbenhaufen, wie sie das tut. Beim nächsten Mal rufe ich ihn persönlich an, den Neubauer Dieter. So mache ich das. Zum Glück gilt in der Bundespolitik das Motto, eine peinliche Entscheidung kommt selten allein und so ist Bundesbesorgtheitsminister und Robbenbaby-Kucker-Minister Robert Habeck nicht der einzige Mensch im Kabinett, der gerade ein paar Dinge gerade zu biegen sucht. Nein, auch seine SPD-Kollegin Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg einiges zu tun. Es geht um, Achtung, altes Wort, die Älteren werden sich erinnern, Vorratsdatenspeicherung. Da heißt es heute, hä, was, Facebook hat also alle meine Daten? Ja, dann muss ich doch auch nichts mehr gegen die Vorratsdatenspeicherung haben. Doch, vielleicht schon. Das sagt Nancy Faeser dazu.
Für die Bekämpfung schwerer Straftaten und für den Schutz unserer inneren Sicherheit sind das sehr wichtige Aussagen des Europäischen Gerichtshofes. Die damit eröffneten rechtlichen Möglichkeiten müssen wir nun auch nutzen, um bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität von extremistischen und terroristischen Bedrohungen und anderen schweren Straftaten konsequent auch handeln zu können.
Wenn man Faeser hier so reden hört, könnte man ja glatt annehmen, der EuGH hat der Bundesregierung den Rücken gestärkt. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Die Richter des EuGH haben nämlich festgestellt, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig. Hätte denn irgendjemand damit rechnen können? Fragen wir doch mal ARD-Korrespondentin Gigi Deppe.
Nein, das ist überhaupt nicht überraschend. Genau dasselbe hat der Gerichtshof schon in diesem April zum Beispiel entschieden, als es um die Vorratsdatenspeicherung in Irland ging. Oder auch in einem französischen Fall oder einem schwedischen Fall. Es gab ja schon mindestens 7 Urteile vom obersten Gericht der EU zur Frage, ob man im großen Stil vorab alle Telefon-, Handy- und Computerdaten speichern darf.
7 Urteile, 7-mal die ganz klare Aussage der Richter aus Luxemburg. Vorratsdatenspeicherung geht höchstens in eng gesteckten Ausnahmefällen. Zum Beispiel an gefährdeten Orten oder wenn es um die nationale Sicherheit geht, dann kann es unter Umständen erlaubt sein. Aus den bisher gesammelten Daten lassen sich übrigens äußerst sensible Informationen ziehen, etwa mit wem sie wann in Kontakt waren. Aber was passiert denn jetzt in Deutschland?
Der Ball liegt jetzt wieder beim deutschen Gesetzgeber. Welche Orte gelten zum Beispiel als gefährlich? Oder wann genau bekommen die Ermittler Zugriff auf IP-Adressen? Die genauen Kriterien, die müssen jetzt in Deutschland festgelegt werden.
Und diese Kriterien möchte Innenministerin Faeser zusammen mit Justizminister Marco Buschmann von der FDP festlegen. Da könnte gleich der nächste Ampelstreit vom Zaun gebrochen werden. Ich freue mich drauf. Ampelstreit Folge 463, Klappe die zweite, kann ich da nur sagen. Die SPD-Ministerin Faeser will die Vorratsdatenspeicherung auch weiterhin im möglichen Rahmen fortsetzen. Sag mal, was ist eigentlich mit diesen Innenministern los? Egal aus welcher Partei sie kommen, sobald sie dieses Amt haben, tillen sie völlig und sagen, jawohl, mehr Überwachung, mehr Vorratsdatenspeicherung, wir müssen alles wissen, wir müssen alles wissen, wir dürfen uns nichts durch die Lappen gehen lassen. Kontrolliert sie absolut. Was ist los? Was ist das für eine Defamation professionell im Amt des Innenministers, dass der immer weiter in die Daten der Menschen eindringen will? Vielleicht sind es die täglichen Geheimdienstberichte, die man einfach nicht aushält. Oder was ist es? Ich weiß es nicht. Mann, Mann, Mann. FDP-Justizminister Marco Buschmann dagegen will die Regelungen ganz aus dem deutschen Recht streichen. Guck mal an, unser Marco. Ich meine, bei Corona ging er mir manchmal ein bisschen zu weit mit seiner locker, locker, locker alle Maske ab These. Aber hier muss man sagen, da hat er recht. Gleicher Meinung sind übrigens auch die Grünen. Guck mal, Grüne und FDP mal gegen die SPD. Mal wieder. Ich freue mich drauf. Das wird ein Spaß.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Zum Glück stehen heute wieder viele wichtige Themen an. Sonst hätte ich an dieser Stelle über das vierte Musikfest der Bundeswehr sprechen müssen, das heute Abend von Johannes B. Kerner moderiert wird. Sag mal, das ist auch so eine Moderationsnutter, oder? Die gibt sich auch für jeden Rotz her. Na gut, was will man machen, wenn seit über 10 Jahren Markus Lanz die Talkshow moderiert, die man selber nicht halb so gut moderiert hat? So. Stattdessen müssen wir darüber nicht weiter reden, weil wir genügend andere Themen haben und wir fliegen ins All. Zumindest dort können und müssen Russen und Amerikaner noch zusammenarbeiten. Heute fliegen 2 russische Kosmonauten und ein amerikanischer Astronaut gemeinsam zur Weltraumstation ISS. Seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine ist es das erste Mal, dass wieder ein russisch-amerikanisches Team ins All abhebt. Und das am heutigen Internationalen Tag des Friedens. Als hätte das jemand genau geplant, oder? Spannend bleibt's auch in Italien. Der Wahlkampf geht in die heiße Endphase. Die postfaschistischen Brüder Italiens stehen vor einem Wahlsieg am Sonntag und deren Spitzenkandidatin Giorgia Meloni. Was ist das eigentlich? Wieso sind bei zukünftigen Postfaschisten, also faktisch Faschisten, Frauen überhaupt die Chefs, die irgendwas sagen dürfen? Sag mal, Faschisten, habt ihr sie noch alle? Wenn das der Führer wüsste. Auf jeden Fall, deren Spitzenkandidatin Giorgia Meloni, warum auch immer das eine Frau ist, und ich lehne das wirklich ab bei Faschisten und bei Postfaschisten, auf jeden Fall gibt sie sich dieser Tage vor allem, Achtung, gemäßigt.
Ihren Vorsprung in den Umfragen ins Ziel bringen. Das prägt den Wahlkampf Giorgia Melonis in der Schlussphase. Ihre Botschaft, von ihr und ihrer Partei Brüder Italiens müsse niemand Angst haben. Wir sind bereit, dieser Nation eine freie und gerechte Regierung zu geben, die Respekt vor den Bürgern hat und sie nicht als Untertanen ansieht, die an die Identität dieser Nation glaubt, die ihre spezifischen Stärken zur Geltung bringen, die ihre Arbeit verteidigen will, ihre Unternehmen, ihre Produkte, ihre Glaubwürdigkeit in der Welt.
15 Prozentpunkte liegt das Bündnis der rechten Parteien Umfragen zufolge vor dem Mitte-Links-Lager und dann ab Sonntag erleben wir hoffentlich auch das Comeback von Silvio Berlusconi, damit das Drama wirklich komplett ist. Denn nichts spricht so sehr für Italiens Glaubwürdigkeit in der Welt wie ein sexgeiler 85-Jähriger, der nach Jahren an der Macht endlich wiederkommt.
Die Zahl des Morgens.
Und das ist heute die 46. Um 46% sind laut Statistischem Bundesamt die Erzeugerpreise im August im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit 1949, also quasi seit Anbeginn der Zeitrechnung. Vorher nämlich hatten wir gar keine Zeit. Ja, als ich neulich einen meiner beiden Chauffeure zum Bäcker zum Brötchenkauf geschickt habe, übrigens, kleine Insider-Story, einfach nur für eine ganz normale Schrippe, die ich wollte, die kostete glatte 50 Cent. Ich meine, ganz ehrlich, da fahre ich nicht mehr selber hin. Also jetzt, da bin ich wirklich raus. Auf jeden Fall müssen wir da festhalten, der Preis einfacher Backwaren nähert sich beinahe unaufhaltsam dem von Diamanten an. Ja, das habe ich dann auch zu meinen beiden Chauffeuren gesagt. Leute, das ist aber teuer geworden. Den Aufpreis zahle ich nicht. Das zahlt ihr bitte aus eurem eigenen Portemonnaie. Ja, finde ich schon, oder? Ja, es wird einfach alles teurer. Die Bäcker können da auch nichts machen, außer insolvent gehen. Wobei, insolvent sind sie ja nie, wie wir von Robert Habeck wissen. Sie verdienen einfach nur kein Geld mehr. Schuld an der ganzen Preissteigerung sind natürlich die Energiepreise. Und wenn das so weitergeht, werde ich mein Geld nicht mehr in Gold oder Aktien anlegen wie bisher, sondern einfach in Berliner Schrippen. Ja, das ist das neue Geschäftsmodell der Zukunft. Liebe Anlegerinnen und Anleger, engagiert mich als Investmentbanker. Ich zeige euch, wo die Reise hingeht. Hoffen wir nur, dass das dann keine Investitionsblase wie bei Bitcoin wird oder so. Also quasi Schrippencoin oder Brotcoin. Könnte sein, wer weiß. Also bitte Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Wach und wichtig. Das Interview.
Heute beginnt in New York die 77. UN-Generaldebatte der Vereinten Nationen. Die Organisation lädt Staats- und Regierungschefs nach New York, um über die großen Probleme unserer Zeit zu diskutieren und im besten Fall Lösungsansätze zu entwickeln. Klar, da wird es um Hungerkrisen oder auch um den Klimawandel gehen. Und natürlich auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie positioniert sich die internationale Gemeinschaft in dieser Frage und was könnte die UN-Generaldebatte zur Lösung beitragen? Über diese und weitere Fragen kann ich heute Morgen mit Manuela Scheuermann sprechen. Sie ist Professorin am Lehrstuhl für internationale Beziehungen und Europaforschung an der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. Außerdem ist sie auch Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Guten Morgen, Frau Scheuermann.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Können Sie uns noch mal erklären, was genau ist die Generaldebatte der UN und warum ist die so wichtig?
Also die Generaldebatte der Vereinten Nationen findet alljährlich statt, und zwar im September, immer zur selben Zeit. Die ist so wahnsinnig wichtig, weil zu dieser Zeit tatsächlich alles, was politischen Rang und Namen hat, in New York Schau läuft. Ja, also nach New York fährt, um dann gemeinsam über die drängendsten Probleme der Zeit zu sprechen. Es sind beispielsweise jetzt für diese Generaldebatte 150 Staats- und Regierungschefinnen und Chefs eingeladen. Und wo gibt es denn ein Forum, wo wirklich so viele Staats- und Regierungschefs, selbst die Verfeindeten, ja, mal miteinander sprechen können? Deswegen ist die Generaldebatte so wichtig, weltpolitisch wichtig, aber auch gesellschaftlich wichtig, weil tatsächlich das das einzigartige globale Forum ist, in dem man sich austauschen kann und vielleicht auch den ein oder anderen Streit ausfechten kann. Auch das passiert.
Herrscht denn trotz der besonderen Umstände seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine eine gewisse Routine oder gar Normalität in New York, oder kann man das eigentlich gar nicht so formulieren?
Doch, ich würde das schon so formulieren. Natürlich, dieser russische Einmarsch in die Ukraine am 24.02. hat die Vereinten Nationen mit Füßen getreten, ja. Also alle Werte, für die die Vereinten Nationen stehen, beispielsweise auch das Gebot des Nicht-Eingriffs von Nachbarstaaten, wurde ja durch den russischen Angriffskrieg völlig unterlaufen. Trotzdem aber bemühen sich die Vereinten Nationen tatsächlich um Normalität, weil ja Krisen seit langem das Geschäft der Vereinten Nationen sind. Ja, jetzt trifft es uns in Europa, aber es ist ja nicht so, als ob es nicht den Syrienkrieg gegeben hätte, ob es nicht Krisen gäbe in Jemen und so weiter. Also es ist eigentlich ein Alltagsgeschäft, auch wenn man das ein bisschen, naja, also es wäre übertrieben zu sagen, es ist Alltag, es ist ja auch eine Vetomacht, die im Sicherheitsrat sitzt und gerade Krieg führt. Aber es ist tatsächlich so, nach diesem Angriff ist dieser ganz große Krisenapparat der Vereinten Nationen angelaufen. Also die waren keinesfalls in Schockstarre, wie man manchmal annehmen möchte, sondern zum Beispiel diese ganzen humanitären Organisationen, des UNDP oder auch UNICEF und so weiter, haben gleich geguckt, wo sie humanitäre Hilfe leisten können, auch der Generalsekretär. Und dann ist das Ganze angelaufen jenseits des Sicherheitsrats, der natürlich durch dieses russische Veto in Sachen Krieg blockiert ist, nach wie vor blockiert ist. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Aufgaben dieses Sicherheitsrats hat dann zum Teil sogar die Generalversammlung übernommen.
Wie positioniert sich denn die internationale Gemeinschaft in diesem Konflikt? Gibt es da eine breite Unterstützung für die westlichen Sanktionen?
Ja, also es ist ja so, der Sicherheitsrat war blockiert durch ein russisches Veto. Also man wollte im Sicherheitsrat diesen Angriffskrieg verurteilen. Und dadurch, dass das im Sicherheitsrat nicht vonstatten gegangen ist, ist das Ganze dann in die Generalversammlung übergegangen, die Verantwortung. Und es gab tatsächlich im März und April zwei große Debatten zum Thema russischer, also Völkerrechtsbruch durch Russland und auch zur humanitären Not in der Ukraine durch diesen russischen Angriffskrieg. Und es zeigte sich in der Abstimmung, die ist rechtlich nicht bindend, aber sehr, sehr wichtig, was die moralischen Appelle betrifft, es zeigte sich da, dass 140 bzw. 141 Staaten diesen russischen Angriffskrieg aufs Schärfste verurteilen. Also es ist schon eine große, ja, Gemeinschaft, die auf Seiten der Vereinten Nationen gegen diesen russischen Angriffskrieg steht, vielleicht auch auf Seiten der Ukraine natürlich dadurch. Allerdings muss man sagen, dass um die 30 Staaten sich auch der Stimme enthalten haben, beziehungsweise gegen diese Resolutionen der Generalversammlung gestimmt haben und damit für Russland. Und es ist ganz interessant, sich anzugucken, wer das ist. Das ist natürlich nicht die Europäische Union, ja, die geschlossen diesen Angriffskrieg verurteilt hat, sondern es sind natürlich Weggefährten Russlands, beispielsweise Syrien, ja, oder auch Nicaragua, Kuba. Es sind aber auch Staaten, die sich so neutral verhalten haben wie China und Indien. Und das ist natürlich interessant. Das zeigt uns auch, dass dieser Krieg in der Wahrnehmung der Weltgemeinschaft doch eher ein europäisches Problem ist. Die daraus entstehenden Folgen, die sind ein Weltproblem.
Abgesehen von den westlichen Staaten und Russland, auf welche Staaten sollten wir in den kommenden 2 Wochen denn besonders achten, wenn es um die internationale Sicht auf den Krieg in der Ukraine geht?
Man sollte gucken auf Lateinamerika, also lateinamerikanische Staaten, vor allem auch Brasilien, ja, die teilweise sehr schwer gebeutelt sind von diesen Krisen und von den Folgen des Krieges. Man sollte bitte nicht vergessen den ganzen afrikanischen Kontinent. Da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Also es gibt Staaten, die klar auf der Seite der Europäischen Union bzw. des Westens in Anführungsstrichen stehen. Es gibt aber auch Staaten, die eben sehr, sehr stark unter der Nahrungsmittelversorgungskrise leiden und die auch so ein Zünglein an der Waage sein können. Ja, also schauen Sie, Südafrika ist ein ganz, ganz wichtiger Akteur in den internationalen Beziehungen, Indien, China. Also das sind Staaten, die sich sehr zurückgehalten haben in den Vereinten Nationen, was diesen Krieg betrifft. Und die können schon auch ein Zünglein an der, nicht nur ein Zünglein an der Waage sein, die haben schon auch Gewicht, ja. Und klar, die Europäische Union sollten wir uns auch angucken. Also vertreten beispielsweise auch mit Borrell, ja, dem Außenbeauftragten, der auch eine große Stimme hat. Und zuletzt vielleicht noch ein Staat, der ja auch immer sehr ausschlaggebend war bisher, das ist die Türkei, ja, die doch den, naja, so eine Rolle spielt. Ja, jetzt positiv ausgedrückt, als Vermittler, so ganz klar weiß man nicht, was dahinter steckt, ja, aber auch da muss man gucken, denn es wird meiner Ansicht nach jetzt gar nicht so die großen Appelle geben, vielleicht von Einzelnen wie Kanzler Scholz oder auch Außenministerin Baerbock, aber es wird unter Umständen in diesen vielen bilateralen Treffen, die ja auch stattfinden, wird es kleine Schritte geben, vielleicht wieder Vereinbarungen, so eine Erweiterung des Getreidedeals beispielsweise. Ne? Und da muss man dann gucken, da muss man dann auf bestimmte Staaten gucken, wie eben die Türkei oder aber auch China oder Indien.
Welche Themen stehen denn noch auf dem Programm? Also worüber werden die Staaten noch diskutieren?
Eigentlich ist das Thema der gesamten Generalversammlung tatsächlich eines, das uns in Deutschland sehr bekannt vorkommt, ein Wendepunkt. Ja, also es ist genannt ein Wendepunkt und man sucht nach Lösungen und zwar transformativen Lösungen, also die weltveränderten Lösungen für Probleme, die zusammenhängen. Und das zeigt uns die Ukraine-Geschichte, das zeigt uns aber auch die Corona-Pandemie. Wir haben eben weltpolitische Krisen, ich würde sogar fast sagen chronische Krisen, die mindestens genauso drängend sind wie der Ukraine-Krieg. Also Stichwort haben wir schon genannt, Nahrungsmittelsicherheit, aber natürlich die Klimakatastrophe, ja, also die steht ganz, ganz oben auf der Agenda. Auch der Umgang mit der Pandemie, ja, wir würden gerne die Corona-Pandemie für beendet erklären. Allerdings gibt es natürlich viel zu wenig Zugang für Impfstoffe, ja, im globalen Süden. Und auch das steht auf der Agenda.
Genau. Wie wichtig ist denn bei der Bewältigung der Krisen Hunger, Krieg, Klimawandel? Es gibt ja mehr als genug im Moment die internationale Kooperation.
Das ist das Allerwichtigste. Ja, also Lösungen, Sie müssen überlegen, das sind alles Krisen, die kein Nationalstaat alleine lösen kann. Sie können diese Klimakatastrophe nicht alleine lösen, das haben wir im Sommer gemerkt, ja. Und Sie können auch diese Energiekrise nicht alleine lösen. Denken Sie an diese Gasgeschichte auch in Deutschland. Wir erleben das als Gesellschaft hautnah, Tag für Tag. Und deswegen ist die Generaldebatte dieser Woche wirklich wichtig, weil es eine Möglichkeit ist, zusammenzukommen, solidarisch sich zu zeigen, ja, sich auszusprechen, den Weg zu ebnen für Verhandlung und Diplomatie.
Gibt es denn Themen, wo die Kooperation vielleicht ein bisschen leichter fällt als etwa bei Kriegen? Als Beispiel kommt mir da der Klimawandel in den Sinn, der auf internationaler Ebene vielleicht weniger ideologisch betrachtet wird als zum Beispiel Kriege zwischen Staaten. Sehen Sie hier vielleicht mehr Spielraum für Zusammenarbeit?
Schön, wenn Sie, also ich weiß gar nicht, ob das weniger ideologisch ist tatsächlich, aber da gibt es schon Spielraum. Es gibt Beispiele, gut ist immer, wenn was hinter verschlossenen Türen passiert in den Vereinten Nationen erstmal, ja, und es dann erst auf die große Plattform kommt. Und es gibt beispielsweise eine Diskussionsrunde von führenden Staats- und Regierungschefs. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wer da alles dabei ist. Sie könnten mir gut vorstellen, dass auch Kanzler Scholz dabei ist. zu Klimaaktion. Und diese Runde, die eben geschlossen ist, also es sind auch keine Medien zugelassen, die soll die nächste den nächsten Klimagipfel in Ägypten vorbereiten. Und ich denke schon, ne, also gerade bei Klimageschichten ist es immer so, man braucht so Staaten, die vorangehen. Und die als Positivbeispiel vorangehen. Und das kann schon ein großer Schritt jetzt sein, ja. Genauso gibt's ja beispielsweise eine Veranstaltung zum Jahrestag zur Erklärung der Rechte von Minderheiten. Auch da wird nochmal zumindest in Erinnerung gerufen, appelliert daran, dass man eben die Rechte von Minderheiten schützt. Und auch das kann zumindest einen appellativen Charakter haben.
So viele Krisen auf der Welt, dazu völkerrechtswidrige Kriege wie in der Ukraine. Würden Sie sagen, dass die Vereinten Nationen noch in der Lage sind, echte Lösungen bei solch gigantischen Problemen zu finden?
Man darf die Vereinten Nationen nicht nach Fragen der Effektivität beurteilen, meiner Ansicht nach. Denn die Lösungen werden oft außerhalb der Vereinten Nationen gefunden. Die Wege hin zu den Lösungen werden aber in den Vereinten Nationen gezimmert. Stichwort eben dieses Plattform, ja, Plattformaustausch, Diskussion. Deswegen, wenn wir Probleme lösen können, was ich fest hoffe, ja, also diese großen Probleme, dann funktioniert das nur durch die mittels der Vereinten Nationen. Ja, ob ja dann diese große Lösung, die dann vorgeführt wird, vielleicht dann doch eine zwischenstaatliche Lösung ist, das sei dahingestellt. Aber die Vereinten Nationen können eben durch ihre diplomatischen Instrumente die Staatengemeinschaft dazu anhalten und motivieren, Lösungen zu finden.
Zur 77. UN-Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York war das Manuela Scheuermann, Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Vielen Dank, Herr Schröder.
So Leute, das war's für heute. Das war der Mittwoch. Ach, was für ein buntes Potpourri an Themen. Ein bunter Strauß, meine Damen und Herren. Und mit diesen Worten, Dieter Thomas Hex, verabschiede ich mich für heute. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Marie von Ebner-Eschenbach, Schriftstellerin. Wir unterschätzen das, was wir haben. Und überschätzen das, was wir sind.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.